Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Büchern heute, die uns helfen, Faschismus zu verstehen. So haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Deutschlandfunk eine Reihe getauft, die wir uns gemeinsam aus gegebenem politischem Anlass ausgedacht haben, nämlich daran zu erinnern, wie gefährdet Demokratie sein kann. Und schon vor 100 Jahren, in den 1920er und 1930er Jahren, wurde gewarnt, darüber geschrieben von hellsichtigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern in großartigen Büchern. Wir stellen einige vor in dieser Lesart. Herzlich willkommen dazu. Jetzt sind wir mit unserem Kollegen Jan Drees in Köln verbunden, wo er den Büchermarkt leitet und eine Reihe betreut hat, die letzte Woche täglich dort im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Faschismus verstehen, so der Titel, unter dem eine Auswahl hellsichtiger Bücher vorgestellt wurden, darunter von Josef Roth, Annette Kolb, Herminia zur Mühlen oder auch Thomas Mann. Sie alle haben aus ihren Erfahrungen in der Weimarer Zeit das totalitäre Unheil von Nationalsozialismus und Antisemitismus literarisch antizipiert, vorausgesehen. Heute endet nun diese Reihe im Büchermarkt und Jan Drees wird uns davon erzählen. Guten Morgen, Jan, sei gegrüßt.
Sei du gegrüßt. Schönen guten Morgen, lieber Joachim.
Vor einiger Zeit haben unsere beiden Redaktionen von Lesart und Büchermarkt über diese Idee beraten. Du hast sie schließlich ausgearbeitet. Der Zeitpunkt, der war nicht zufällig, auch jetzt gerade am Vorabend der Leipziger Buchmesse, nicht?
Das meiste passiert ja in dieser Welt zufällig, aber diese Reihe ist tatsächlich auf Termin gesetzt, denn wir gehen davon aus, es wird eine politisierte Messe, einmal durch den Ort. Die Leipziger Buchmesse wendet sich ja traditionell gen Osten und im Osten Europas ist Krieg, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und während der Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln ist, kommt der Literatur ja seit jeher die Aufgabe zu, diese anderen Mitteln von der Anschauung auf den poetischen Begriff zu bringen. Es ist aber auch eine politisierte Messe, weil wir im Herbst Landtagswahlen im Osten haben, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und wie die Auguren schauen, die Öffentlichkeit, und dazu gehört natürlich auch die literarische Öffentlichkeit, auf die Prognosen, also auf die möglichen Ergebnisse der Wahlen. Und diese Ergebnisse werden auch die Kultur herausfordern. Hinzu ist gerade unter dem Titel Remigration ein Vorschlag, das neue Buch vom rechtsextremen österreichischen Aktivisten Martin Sellner im Verlag Antaios erschienen. Und wie gesagt, wir sind auch auf einer Buchmesse, da wird über Bücher und vielleicht sogar über dieses Buch gesprochen. Und während die Menetekel an der Wand stehen, die unheilvollen Zeichen, haben wir uns mit dieser Büchermarktreihe Faschismus verstehen, die schriftstellerischen Zeichen einer 100 Jahre zurückliegenden Zeit angeschaut, vergleichend aber auch davon abgrenzend als literarische Recherche sozusagen.
Eben, und in dieser politischen Gemengelage von heute wird ja nicht zufällig immer wieder der Vergleich zu Weimarer Republik gezogen. Das ist genau die Zeit, die eure Reihe beobachtet. Kann das so lang Vergangene erhellend sein für unsere Gegenwart? Mhm.
Ja, diese Frage wird ja seit nunmehr einem Jahrzehnt diskutiert, in welcher Weise dieses so lang vergangene Auskunft über unsere Gegenwart geben kann, nach dem alten History-Repeating-Diktum. Schon im Dezember 2015 hat der Journalist Roger Cohen in der New York Times das damals noch kommende Trump-Amerika mit Weimar verglichen. Mit Welcome to Weimar America wurde der Text damals eröffnet und diese Phrase des Weimar America oder kurz Weimerica ist seitdem eingezogen in den politischen Diskurs. Und auch hierzulande hören wir auf allen Kanälen, die gegenwärtigen Verhältnisse seien vergleichbar mit den 1920er und frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland. Wir reden hier im Deutschlandfunk an verschiedenen Sprechorten darüber, ob in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, oder auch in Informationen am Morgen. Immer wieder wird gefragt, in welcher Weise die vergangene Zeit der Weimarer Republik unseren Blick auf die Gegenwart ja zumindest erhellen kann. Und das wollten wir uns im Büchermarkt ansehen, nicht mit politischer Analyse, sondern mit den Mitteln der Literatur und Literaturkritik.
Du hast diese Reihe entwickelt, gewissermaßen kuratiert. Wie kam die Auswahl zustande? Was hat dich hier inspiriert?
Ganz klassisch journalistische Recherche, denn aus dem Ärmel geschüttelt sind diesen Titel jetzt nicht. Ne? Stattdessen habe ich mit vielen Spezialisten und Spezialistinnen aus unserem Team gesprochen, mit Menschen wie Christoph Harker, Marco Martin oder Angela Gutzeit. Und natürlich habe ich auch in Fachaufsätzen gesucht. Die literarische Zeit der Weimarer Republik ist ja ganz gut erfasst. So viel zum Nutzen der Germanistik. Ich habe gelesen, gefragt und gesucht, bis wir dann eine sehr lange Liste möglicher Titel hatten. Und mit dieser langen Liste die Qual der Wahl. Also wir hätten locker 4 Wochen durchsenden können. Es sind durchaus zwingende Texte rausgefallen. Mal so ein Beispiel. Wir sind ja bekanntlich im Kafka-Jahr. Vor 100 Jahren starb der große Prager Schriftsteller, dessen albtraumhafter Text in der Strafkolonie möglicherweise den Horror der Konzentrationslager antizipiert hat. Nun erschien Kafkas Erzählung knapp vor den 1920er Jahren, erst 1914 entstanden und 1919 veröffentlicht worden. Wir haben aber schnell gesehen, es muss eingegrenzt werden. Daher der Fokus auf die 1920er und frühen 30er Jahren, womit auch ein kanonischer Text wie Heinrichs Mann, Der Untertan von 1914 rausgefallen ist oder auch Georg Herrmann, Tränen um Modesta Zamboni oder was ist mit dem Österreicher Hugo Bettauer, haben wir uns gefragt, der 1922 mit Die Stadt ohne Juden, ein Roman von Übermorgen, seinen Durchbruch als Bestsellerautor hatte. Gestern lief diese Reihe auch über den Deutschlandfunk Kultur Instagram-Kanal. Da gab es dann viele Hörerinnen und Hörer, die ebenfalls auf diesen und jenen Titel, auf Jakob Wassermann und dergleichen hingewiesen haben, gesagt haben, den hättet ihr auch noch mit reinnehmen können. Wir haben den italienischen Faschismus nur en passant gestreift mit einem Beitrag zu Bruno Franks politischer Novelle und auch den österreichischen Faschismus nur einmal mit einem Stück zu Herminia zu Mühlens Die weiße Pest. Also solche Überlegungen, was kommt in so eine Reihe, was nicht, das hat etwas zu tun mit einer klaren zeitlichen Eingrenzung, mit räumlichen Beschränkungen, aber auch mit feministischen Fragen, denn klar war für mich, dass wir ebenso viele Männer wie Frauen vorstellen wollen mit ihren Büchern, was uns dann übrigens leichthin gelungen ist.
Ich weiß, ich habe die erste Sendung gleich gehört und war ganz fasziniert von Josef Roths Spinnennetz, den Roman, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und ist jetzt eine ganz wichtige Lektüre für mich geworden. Heute Nachmittag endet die Reihe, Jan, wie immer ab 16.10 Uhr und da kommt das Buch Jude ans Kreuz vor. Also des inzwischen ja wirklich vollkommen unbekannten Autors Kurt Münzer von 1928. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Wie wird denn die Zeit des aufkommenden Faschismus hier beobachtet?
Ja, auf höchst disparate Weise, wenn man sich jetzt mal die gesamte Reihe anguckt. Also in unserer Reihe gab es einen Beitrag zu Annette Kolbs Beschwerdebuch und dieses Beschwerdebuch versammelt so kleine Skizzen vom Leiden an der Radiomusik. Über Hundegeschichten bis zur Betrachtung zur quirligen Metropole Berlin. Doch eingestreut zwischen diese Gesellschaftsskizzen finden sich deutliche Warnungen vor einer erneuten Katastrophe. Und darin dann auch ein Satz, den wir ja noch von heute kennen. Also tatsächlich steht da im Beschwerdebuch, ich bin kein Nazi, aber. Und dieses Beschwerdebuch ist ein Sittengemälde von 1932 zu einer Zeit, wo Gertrud Kolmar beispielsweise ihr Buch Die jüdische Mutter gar nicht mehr wagte herauszugeben. Zu Kurt Münzer komme ich gleich, denn dieser Roman, der im Jahr 1928 einen armen Geigenvirtuosen vorstellt, der erzählt davon, wie dieser arme Geigenvirtuose vom faschistischen Mob hingerichtet wird. Dann hatten wir im Programm Bücher, wie gesagt, Herminia zu Mühlen, Die weiße Pest von 1926, das über die politischen Morde jener Zeit berichtet. Wir erinnern uns vielleicht an die NSU-Morde in Deutschland. Damals, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, haben rechte Gruppen rund 400 politische Morde verübt. Das war lange unbeobachtet von der breiten Öffentlichkeit. Riesiger Skandal. Das alles sind erschütternde Dokumente einer Zeit, Dokumente, die also bis ins Individuelle, bis ins Privatpolitische die kommende Katastrophe des Nationalsozialismus vorweggenommen haben. Also der Zweite Weltkrieg und die Shoah sind keineswegs aus dem Nichts über das Land und ihre Leute gekommen, wofür die Literatur jener Zeit dann durchaus eindrückliche Belege hat.
Aber jetzt nochmal was zu Kurt Münzer.
Kurt Münzer ist ein Roman, wir wollen nicht zu viel verraten, der, wie gesagt, diesen Geigenvirtuosen Abel vorstellt, der als Kind bereits unglaublich erfolgreich war, ist Jude, dann aber verarmt wie so viele Künstler und dass er so gut spielen kann, hat ihm nicht geholfen. Er wird deshalb gejagt irgendwann, weil er so angreifbar ist. Und damit ist das Ganze eine Parabel auf eine vulnerable Gruppe jener Zeit, auf die Juden, die eben ja nicht immer nur die Reichen waren, wie das dann von den Nazis kolportiert wurden, und die Weltverschwörer. Und dieses individuelle Schicksal zeigt Kurt Münzer auf sehr eindrückliche Art und Weise.
Nun hast du, Jan, vor allem die Belletristik für Erwachsene untersucht. Die Büchermarkt-Kolleginnen und Kollegen, die immer samstags die junge Leserschaft in den Blick nehmen, einer eigenen Sendung, die haben auch mal geschaut und sind ebenfalls fündig geworden mit Büchern für die Jüngeren über den aufkommenden Faschismus.
Ja, da gab es tatsächlich weitere Entdeckungen, denn in der Weimarer Republik hat es neben dezidiert linker durchaus auch schon kolonialistische und explizit faschistische Kinder- und Jugendromane gegeben, wie 1932 der Hitlerjunge Quecks von Karl Alois Schänzinger und dem entgegengesetzt viel früher Erich Kästners Emil und die Detektive von 1929, das man auch als sozialistische Utopie lesen kann oder auf einer anderen Ebene wiederum auch als Problem. Also Kindgebliebene erinnern sich vielleicht. Es gibt eine Massenszene gegen Ende des Buches, als die Kinder den Dieb stellen. Da blitzt das Bild einer Gesellschaft hervor, in der es normal und sogar begrüßenswert ist, wenn ein Mensch gejagt und eingekesselt wird. Für den Beitrag wurde die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp interviewt, die darauf hingewiesen hat, dass es im Roman eine Figur gibt, in die man protofaschistische Züge hineinlesen könne, und zwar den Wachmeister. Diese Figur ist entlehnt aus dem Kaiserreich. Das heißt, das ist so ein regierungstreuer Wachtmeister, streng, wenig flexibel, ja, wie man es aus dem Kaiserreich kannte. Also, dass die Linien für die Zeit nach 33 verlaufen, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist so, sagte Glasenapp deshalb auch vorgestern am vergangenen Samstag im Büchermarkt für die jungen Leserinnen und Leser.
Wenn man sich nun die Reihe, diesen Bücherreigen anschaut, kann man eigentlich auch sagen, dass es definitiv eine Nachkriegslüge war, diese Behauptung, es hab ja keiner kommen sehen können, das ganze Unheil. Nun soll man mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Aber dennoch, noch einmal, ist, Jan, deiner Ansicht nach, wie weit die damalige solche Art, also literarisch jetzt beschaute Zeit, zu vermessen mit unserer Situation 2024, gerade auch im Hinblick auf die Prognose?
Ne, das ist eine interessante Frage. Man ist natürlich versucht, die politischen Morde in den 1920er mit der NSU zu vergleichen oder die Probleme in unseren Innenstädten mit den Großstadtproblemen seiner Zeit schier aus allen Nähten berstenden Berlin. Und selbstverständlich kann man auch die aktuellen Wahlumfragen mit Ergebnissen der NSDAP Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre vergleichen und sich fragen, von welcher Art des Rechtsrucks reden wir hier. Und wenn man bedenkt, dass das letzte Kapitel in Thomas Manns Der Zauberberg überschrieben ist mit den Worten Die große Gereizung, denkt man unweigerlich an die vielen Grabenkämpfe derzeit, ne, von den Demonstrationen gegen rechts, Nahost, LGBTQIA+, wird angegriffen und so weiter und so weiter. Das ist überall die große Gereiztheit. Und so kann man ja die Reihe vielleicht auch als Erinnerung hören, dass sich Katastrophen häufig anbahnen und die Literatur ein guter Seismograph ist für die gesellschaftlichen Schwingungen ihrer Zeit, also die damalige Literatur, aber auch die aktuelle, die jetzt veröffentlicht wird. Und du siehst, viele Bücher, zahlreiche, höchst unterschiedliche Schicksale sind uns im Laufe dieser Reihe begegnet. Und ich hoffe nur sehr, dass es niemals einen Anlass geben wird, diese Reihe weiterzuführen über das Jahr 1933 bzw. 2033 hinaus.
Faschismus verstehen, eine Auswahl von Büchern aus den 1920er und 30er Jahren. Die Reihe endet heute im Deutschlandfunk. Komplett finden Sie auf der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und wir im Deutschlandfunk Kultur haben aus den Büchern der Reihe auch unsere aktuelle Empfehlungsliste für den Monat März zusammengestellt. Das war Ehrensache für uns. Unter deutschlandfunkkultur.de porträtieren wir alle Titel. Jan Drees, er hat die Reihe zusammengestellt, kuratiert und er war bei uns im Studio. Ich danke dir.
Schön, bei euch zu sein.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, wo wir jetzt einen Ausflug in experimentelle Akustikunternehmen, für die der US-amerikanische Autor, Übersetzer und Hörspielmacher Mark Kanek inzwischen sehr bekannt ist. Früher hat er Walter Serner und Rolf-Dieter Brinkmann ins Deutsche übersetzt, ist nach Berlin gezogen, wo er jetzt schon über 10 Jahre lebt. Beim Berliner Hörspielfestival 2021 hat er erstmals Furore gemacht mit einem Stück, das in einer psychiatrischen Klinik spielt. Und jetzt gibt es ein neues Hörstück, eine Musikklang Text, Montage, Atmung heißt es knapp, für das Mark Kanek eine richtige Berühmtheit gewonnen hat, den Sänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten, der hier eine wichtige sprechende Rolle einnimmt. Andy Hörmann war anfangs irritiert, aber dann immer mehr fasziniert.
Strand, Meer, Der Mann heißt Drall. Zinnowitz, Ostsee. Nichts Besonderes.
Der Anfang dieses Hörbuchs klingt nach der Beschreibung einer langweiligen Urlaubsidylle, entwickelt sich aber schnell zu einem persönlichen Albtraum. Der Auslöser ist ein einziges Wort.
Schenkelatmung. Was soll das sein?
Herr Drall ist freiberuflicher Übersetzer. Er fährt mit seiner Freundin Ella von Berlin in ein Strandbad an der Ostsee, um dort ein paar Tage in Ruhe an einem Text über Schiffsmotorentechnik zu arbeiten.
Der Erfolg dieser Ausrichtarbeiten wird durch die Messung der Schenkelatmung kontrolliert. Durch diese Messung wird die Verbiegung der Kurbelwelle auf einfache Art, und zwar durch Ermittlung des Abstandes zweier Kurbelschenkel, Abbildung 1, voneinander festgestellt.
Mit erschöpfter Stimme sinniert er über Sandkörner am Strand, die Wellen im Meer und lästert über den tristen Anblick der anderen Urlauber. Gesprochen wird Drall dabei von Blixer Bargeld. Der Sänger der einstürzenden Neubauten liest den Text so, als würde er ihm vor seinen Augen verschwimmen.
Zu hören sind nur noch die Wellen, die Kinder, die Fetten, die rumliegen und schwätzen, sonnenverbrannt, rot herumliegend wie gestrandete Wale.
Der Autor, Übersetzer und Hörspielmacher Marc Kanak hat mit Atmung einen einstündigen Bewusstseinsstrom als Musiktextcollage inszeniert. Eine Handlung gibt es nicht. Vielleicht sind es nur müde Gedankengänge. Vielleicht ist alles nur Prokrastination und Herr Drall schiebt die Arbeit an der Übersetzung vor sich her. Vielleicht hat aber auch dieses eine Wort Schenkelatmung eine psychische Erschütterung ausgelöst.
Also hier, schau. Eine Anleitung zur Messung der Schenkelatmung. Aber was ist Schenkelatmung? Kann ein Schenkel atmen? Atmung? Atmen? Beatmung? Beate, Mebate, Mestase, Metaphase, Phase, Blase, Blasen, Schleppen, Schlendern, Blendern, Matmung, Batmung, Beatmung, Blasung, bla bla bla.
Die Musiksequenzen in diesem Hörstück stammen von Irrflug. Wer sich dahinter verbirgt, ist unklar. Es könnte der Autor Marc Kanak selbst sein, der laut Booklet neben Text und Regie auch für das Sounddesign verantwortlich ist. Die Musik klingt wie die Suche nach einem Sender auf einem aus der Zeit gekommenen UKW-Radio. Verrauscht, abgehakt und zersplittert wie flüchtige Gedankengänge. Am Ende bekommt die Arbeit an dem Übersetzungstext über Schiffsmotorentechnik eine ganz andere Dimension. Als Herr Drall am Strandbad eine Nachrichtenmeldung über das Ertrinken Geflüchteter liest.
Tod aufgefunden. Mädchen. Herkunftsland unbekannt.
Atmung von Marc Kanak ist letztendlich eine akustische Reflexion über die Werte im Leben und den Wert des Lebens an sich. Was ist wirklich wichtig? Sich den Kopf über irgendwelche technischen Begrifflichkeiten zerbrechen oder das Leben mit all seinen Widrigkeiten akzeptieren?
Da kann man wenigstens atmen.
Ein beeindruckendes, experimentelles Hörstück.
Atmung, das Hörstück von Marc Kanak mit Bill Blixer Bargeld, jetzt als CD Digipack bei Bellevue veröffentlicht, knapp eine Stunde lang zum Preis von 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Neuer Literatur aus Frankreich wollen wir uns jetzt anschauen, den neuen Roman von Matthias Henard. Der Autor ist inzwischen auch bei uns sehr bekannt, vor allem durch den vielfach preisgekrönten Roman Kompass, für den Henard nicht nur den Prix Goncourt, sondern auch den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten hat. Das war eine Orient-Okzident-Geschichte. Matthias Henard, der ist studierter Arabist, aber auch ein Deutschlandkenner, wie er jetzt wieder zeigt. In Tanz des Verrats, dem neuen Buch, das in der DDR und der BRD zur Zeit der deutschen Teilung spielt und danach im Wissenschaftsmilieu, interessanterweise. Unser Kritiker, das ist der Dirk Furich aus unserer Lesart-Redaktion. Ich grüße dich.
Schönen guten Morgen.
Der Ort der Handlung, Dirk, das ist ein Dampfer auf den Wässern rund um Berlin. Wer fährt denn da drauf so mit? Beethoven heißt das Schiff.
Ja, Beethoven. Und damit sind wir schon bei der deutschen Klassik, die hier an Bord ist. Das ist ein Schiff, auf dem sich eine akademische Festgesellschaft trifft, um das Andenken an einen fiktiven Mathematiker, Paul Heudeber heißt er, zu feiern. Und das ist eine sehr, sehr fiktiv, also sehr, sehr plastisch geschilderte Ausnahmepersönlichkeit, jemand, der in der DDR groß Karriere gemacht hat. Dieses Boot, die Beethoven, die schippert von Potsdam durch den Wannsee, über die Havel und die Spree bis nach Köpenick und wieder zurück. Da hat man auch geografisch so eine Verortung, also von Westen oder von Osten Potsdam, ehemaliger Osten, durch das ganze West-Berlin bis hinein in den äußersten Osten von Berlin. Und darum geht es auch insgesamt in diesem Roman. Also es ist so eine Art deutsch-deutscher Ost-West-Roman.
Und der Kongress, der tanzt dann da, beziehungsweise schippert so dahin?
Ja, das ist immer so eine ganz heitere eigentlich Festgesellschaft. Und da werden dann im Laufe dieser Fahrt werden die Leute so charakterisiert. Also man erfährt, dass Paul Heudeber ein überzeugter Kommunist war, der aber im Laufe der Zeit von der DDR sehr enttäuscht war und der dann auch sich auch praktisch mit dem Regime gebrochen hat, aber immer in der DDR geblieben ist. Seine Frau Maya hingegen ist nach dem Bau der Mauer in den Westen gegangen, geflohen und wurde in Westdeutschland eine sehr einflussreiche Sozialdemokratin in Bonn. Und dieses schwimmende Kolloquium findet ausgerechnet am 11. September 2001 statt, also da an dem Tag, als die Anschläge in New York waren, damals eine Zeitenwende, die einen ganz neuartigen Ost-West-Konflikt aufgemacht hat. Also nicht mehr zwischen dem Westeuropa und der Sowjetunion, dem Osten, sondern eher so zwischen dem, ja, der westlichen Welt und der islamischen Welt.
Da kommt wahrscheinlich da kommt der Matthias Enar, der Arabist, rein. Der
so, ne? So ist es, ja.
Bei ihm fragt man sich immer, wie macht er das so formal, sprachlich, stilistisch?
Ja, man muss hier noch kurz dazu sagen, das ist, was ich gerade geschildert habe, ist der dominierende Handlungsstrang. Mhm. Dem ist jetzt zwischengelagert eine ganz andere Ebene und da geht es um Krieg, um die Grausamkeiten des Kriegs. Es geht um einen Soldaten, der in einem, man weiß nicht genau, was es für ein Krieg ist, ob es irgendwo auf dem Balkan ist, ob es im Nahen Osten ist oder vielleicht sogar in der Ukraine, also jemand, der desertiert ist. Im französischen Original heißt das Buch auch Deserté. Desertieren. Man weiß nicht, warum der deutsche Verlag diesen anderen Titel genommen hat, weil Deserté ist eigentlich genau das, um was es hier geht. Und dieser Mensch, dieser Soldat, ja, kämpft mit seiner eigenen Verrohung. Also es geht auch, er trifft eine Frau, die immer Angst davor hat, von ihm vergewaltigt zu werden. Und es spielt auch immer mit diesen, ja, dass sich die Werte auflösen, dass ein Soldat durch die Kampfhandlungen praktisch zu einem Tier wird, kann man sagen. Das ist die zweite Ebene, die in diese eher heitere Festgesellschafts, dieses Szenario einbricht. Und das macht Matthias Enar auch in anderen Romanen, hat er das schon gemacht, dass er immer so sehr starke Kontraste einbaut in seine Dramaturgie, ohne dass man jetzt genau sagen könnte, was hat das miteinander zu tun. Also das ist eher so eine assoziative Verbindung.
Ja, aber wie geht das dann zusammen? Ne? Sozusagen dann liest man das praktisch getrennt, ist irritiert, geht das zusammen, verknüpft er das eben durch die Sprache, durch seinen Stil?
Ja, die Sprache ist sehr unterschiedlich. Also diese Rahmenhandlung ist sehr heiter, sehr zeitgenössisch erzählt, sehr locker, sehr witzig zum Teil auch, mit sehr viel kenntnisreichen historischen Anklängen. Und diese Soldatengeschichte ist sehr existenzialistisch fast erzählt. Man denkt so ein bisschen an seinen Landsmann Louis Ferdinand Céline, von dem sind jetzt gerade wieder so Kriegsbücher neu herausgekommen. Also das ist eine sehr schwere, sehr existenzielle Sprache. Das gibt einen sehr interessanten Kontrast stilistisch. Wobei ich sagen muss, dass ihm das jetzt hier vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist wie in anderen Büchern. Zone oder Der perfekte Schuss, das sind so Beispiele, wo er diese Kriegsgräuel irgendwie ein bisschen stärker auf den Punkt gebracht hat. Hier fragt man sich oft, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also natürlich Zweiter Weltkrieg und so. Da ist diese Kriegsassoziation da, die den Ost-West-Konflikt ausgelöst hat und so. Und es geht eben auch so ein bisschen bis in den Ukraine-Krieg hinein, könnte man sagen. Aber das ist doch sehr assoziativ. Also bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so wirklich so sehr geglückt ist.
Dankeschön, Dirk Furig, über Tanz des Verrats, den neuen Roman von Matthias Enar, jetzt auf Deutsch bei Hansa erschienen, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. 256 Seiten, kosten 25 Euro. Mehr dazu wie immer online.
Straßenkritik.
Nepomuk Heindl. Das Buch heißt Unruly, geschrieben von David Mitchell. Also richtige Handlung. Es geht halt um die einzelnen Könige, die es gab bis zum 17. Jahrhundert in Großbritannien. Und die Geschichte, wie sie sich auch immer mit den Franzosen gestritten haben und vermehrt haben. Würde ich empfehlen. Ganz interessant und auch lustig, weil der ist ein Comedian, der sich der Geschichte studiert hat. Also ist sehr informativ und lustig geschrieben.
Aus Österreich, aus Wien, kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und Nepomuk Heindl macht mir heute persönlich eine ganz besondere Freude, weil er nämlich ein Buch von David Mitchell empfiehlt, dem englischen Romancier, den ich durch seinen Cloud Atlas entdeckt habe. Fantastischer Autor im Wortsinn. Und Nepomuk Heindl weist auf etwas ganz Neues von David Mitchell hin, ein Buch, das es noch gar nicht auf Deutsch gibt. Unruly, A History of England's Kings and Queens. Eine Adelsgeschichte also, die es in sich hat, weil es eben im Mitchell-Style geschrieben ist. Die englische Ausgabe, die ist bei Penguin Books im Taschenbuch erschienen mit 448 Seiten für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Dieses Geräusch erinnert mich an den Kronleuchter, der in meinen Träumen immer auf dem Boden steht.
Wie jeden Morgen nach dem Aufstehen ging Herr Bärlich zum Kleiderschrank, um ein frisches Hemd vom Bügel zu nehmen.
Nanu, wieso tropft denn da Wasser aus dem Schrank? Potzblitz!
Im Kleiderschrank tobte eine Seeschlacht. Ein bärtiges Männchen befehligte eine Fregatte im Kampf gegen eine Piratengaleone.
Reff die Fock 3-8ern! Geilt die Binnenklüver!
Entschuldigung?
Das Meer läuft aus!
Hallo!
Heda, machen Sie sofort die Tür zu! Wir laufen auf Grund!
Na gut, aber passen Sie auf, dass meine Hemden nicht durchlöchert werden.
Meinetwegen.
Na dann,
sagte Herr Bärlich, schloss die Schranktür und ging ins Badezimmer.
Übermorgen, am Mittwochabend, wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Gastland heuer sind die Niederlande und Flandern. Vielen bekannten Namen wie Conny Palmen oder Gerbrand Bakker werden wir dort begegnen. Aber auch vor allem junge Autorinnen und Autoren werden sich dort präsentieren mit ihren Büchern. Wer hier erwartet wird und was zu lesen sein wird, Eva Kanowski hat sich umgehört.
Knapp 100 Übersetzungen aus dem Niederländischen kommen anlässlich des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flanderns auf den deutschsprachigen Buchmarkt. Mit den unterschiedlichsten Themen, sagt Margot Delgraaf, eine der beiden Kuratorinnen des Gastlandsauftritts.
In den letzten Jahren gab es auch viele Romane, Bücher, Sachbücher über Sklaverei, über Freiheit, über Demokratie, über die Unterschied zwischen Leben in der Großstadt und auf dem Land. Und da gibt es auch sehr viele neue, junge Autoren, die sich sehr bewusst sind, was in der Welt geschieht und darauf reagieren in ihre Bücher.
Im Mittelpunkt stehen junge Autorinnen und Autoren wie Gijs Wilbrink. Er stammt aus dem Achterhoek, was zu Deutsch hintere Ecke heißt. Und dort, in der Nähe der deutschen Grenze, spielt auch sein Roman Tiere. Er erzählt von einer jungen Frau, die Punkrock liebt und zum Studium nach Utrecht geht, aber in ihr Dorf im Achterhoek zurückkehrt, weil ihr Vater verschwunden ist. Tiere spielt in den 90er Jahren.
Ich habe in den 90er Jahren Punkrock-Konzerte besucht und ich merkte, dass viele Themen, die in die Zeit in die Konzerte besprochen werden, sind die Themen, die jetzt an der Talkshow-Tisch Mainstream geworden sind. Feminismus, Aktivismus, Gewalt gegen Tiere. Und das fand ich sehr interessant und ich wollte gern einen Link machen von heute zu den 90er Jahren.
Sehr humorvoll schreibt er über das Leben im spießigen Achterhook, das allmähliche Aufwachen der Provinz, eine rückwärtsgewandte Kirche, die Anfänge der Tierschutzbewegung und über das Erwachsenwerden seiner Protagonistin. Romane über die Provinz hatten noch vor 10 Jahren genauso wenig Chancen verlegt zu werden wie Bücher, die den Kolonialismus und seine Nachwirkungen literarisch beleuchten. Das hat sich geändert. Viele junge Autorinnen und Autoren setzen sich heute damit auseinander. So auch der ungewöhnlichste der in Leipzig präsentierten Romane, Trophäe der Belgierin Chaya Schouters. Protagonist ist der milliardenschwere Amerikaner Hunter White, der in Afrika auf Großwildjagd geht.
Der glaubt, er kann sich alles kaufen und er sieht Afrika als ein großes Kontinent. Er sieht auch keine Länder, keine Bevölkerung, keine Menschen. Er sieht nur eine Art von Wildpark, das nur zu seiner Vergnügen existiert. Also der neokolonialen Blick, der ist natürlich deutlich da. Und mir kann mir hier nichts passieren, weil ich bin moralisch und auch finanziell alle anderen überlegen.
Zunächst jagt dieser Hunter White ein vom Aussterben bedrohtes Nashorn, bis ihm das Angebot gemacht wird, einen jungen Afrikaner zu jagen. Von da an wird Trophäe zum verstörenden Page-Turner. Auch Kuriose steht auf dem Programm. Der belgische Lyriker Maarten Ingels wird einen Lyrik-Kiosk vorstellen. Künstliche Intelligenz macht's möglich. Man stellt sich vor einen mannshohen Spiegel, drückt auf einen Knopf und auf dem Spiegel erscheint ein Gedicht. Eigens zugeschnitten auf die Person, die davor steht.
It's a nice experiment to replace me.
Ein nettes Experiment, um mich zu ersetzen, meint der Lyriker.
Ein Vorgeschmack auf das reiche Angebot an Literatur aus den Niederlanden und Flandern, Gastland auf der Leipziger Buchmesse, die am Mittwochabend beginnt. Und wir sind dann auch voll im Einsatz.